Heute Morgen geht es nicht um Naturgesetze, sondern um einen Satz, den Jesus uns gesagt hat. Er sagte nämlich, das gilt uns allen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ich muss feststellen, darüber wird eigentlich sehr selten gepredigt. Ich frage mich, warum? Es ist ja eigentlich eine sehr schöne Botschaft, nämlich über die Schätze zu sprechen. In der Bergpredigt in Matthäus 6 gibt uns Jesus diesen Auftrag. Und da heißt es, ihr sollt euch aber nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist die Botschaft, die Jesus uns hier sagt. Da taucht natürlich sofort die Frage auf, was ist das für ein Schatz, wovon Jesus hier spricht? Was ist das eigentlich? Und zweitens, wie sammelt man diese Schätze? Sammelt man das so wie Briefmarken oder wie macht man das? Und die dritte Frage, die uns beschäftigt, wie bewertet Gott diese Schätze, die wir dann für ihn sammeln? Das sind drei richtige Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen. Vor einiger Zeit hatte ich einen Vortrag in Ostfriesland und da kam nach dem Gottesdienst ein Mann, der zum Glauben kam und ich habe ihn gefragt, ich sage, mich interessiert mal, wie sind Sie hierher gekommen? Hat Sie jemand eingeladen? Nein, sagt er, ich ging neulich spazieren und es hatte geregnet und da war eine Pfütze. Und in der Pfütze, da lag ein Einladungszettel zu diesem Gottesdienst. Und dann habe ich gesagt, den Zettel müssen Sie mir geben, auch wenn er schon sehr zerknittert ist und kaum lesbar ist. Und das war dieser Zettel. Und dieser Mann ist aufgrund dieses Zettels zum Gottesdienst gekommen und fand den Himmel. Das war der größte Schatz, den man überhaupt nur finden kann, den Himmel. Und das fing an mit einer Pfütze. Ist das nicht großartig? Viele Zettel wurden gedruckt, die wurden weggeworfen. Vielleicht hier auch hat jemand gesagt, das interessiert mich nicht, weggeworfen. Und schon landete der Zettel in der Pfütze. Und ein anderer findet ihn und findet damit den Himmel. Wir haben also die Einladung von Jesus, Schätze zu sammeln. Und was sind das jetzt für Schätze, die wir da sammeln wollen? Und dazu lese ich einige Texte, die uns das etwas näher erklären. In Kolosser 3 heißt es, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und weiterhin heißt es in 1. Timotheus 6, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben und behilflich sein. Sich selbst einen Schatz sammeln zu gutem Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Jetzt haben wir schon einen Eindruck davon, was das für Schätze sind. Alles, aber auch alles, was wir im Namen Jesu tun, ist ein Schatz im Himmel. Ist das nicht schön? So großartig ist Gott. Alles, was wir in seinem Namen tun. Die Postkarte, die du jemandem schreibst, der im Krankenhaus ist und wo du ihm Trost zusprichst, ist ein Schatz im Himmel. Das gute Wort, das du dem Postboten sagst, der dir die Post abgibt, ist ein Schatz im Himmel. Und das nette Wort, das du deinem Nachbarn sagst, oder der Spaten, den du ihm leihst, ist ein Schatz im Himmel. Das ist doch großartig. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das tut doch genau dasselbe, tut doch auch mein atheistischer Nachbar. Das ist doch kein Unterschied. Doch, es ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas tue im Namen Jesu oder ob ich das irgendwie tue. Das ist ein Riesenunterschied. Und das wollen wir heute etwas mehr bedenken. Jesus gibt uns gute Gründe, das zu tun. Und zwar lesen wir zunächst einmal, diese Frucht, die wir sammeln sollen, wie entsteht sie? Natürlich, nachdem gesät wurde. Gesät wird hier auf der Erde, geerntet wird im Himmel. Ihr sät, das Wort Gottes im Gesang. Aber geerntet wird im Himmel. Und ihr werdet eine große Ernte einfahren im Himmelreich. Aber alles, was wir tun, wird eine Ernte im Himmel haben. Jetzt stellt sich die Frage, weil wir alles tun können im Namen Jesu, stellt sich die Frage, gibt es etwas, was dem Herrn Jesus besonders am Herzen liegt? Gibt es eine Sache, wo der Jesus eine Priorität setzt, was er für wichtig hält? Und das lesen wir in Markus Kapitel 1 von Jesus selbst. Da heißt es, Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier setzt Jesus die Priorität auf die Verkündigung, damit Menschen gerettet werden. Er hat viele andere Dinge getan. Er hat Brot vermehrt, er hat Tote auferweckt. Alle möglichen Dinge konnte er tun, weil er Vollmacht hatte und weil das sozusagen sein Ausweis war, dass er wirklich der Sohn Gottes war und nicht irgendein Mensch. Er war Gott selbst, der hier zu uns kam. Und er sagt uns, dass die Verbreitung des Evangeliums ihm ganz besonders am Herzen liegt. Das ist der Hauptauftrag auch an uns, dass wir dieses Evangelium weitergeben. Ich frage mich manchmal, warum lässt Gott das Evangelium durch Menschen verkündigen? Das wäre doch eigentlich, ich würde den Vorschlag machen, da sollte Gott doch Engel vom Himmel schicken und die uns predigen. Die sind sündlos, die haben Gott gesehen, die können ganz anders predigen als wir, die wir Gott nie gesehen haben. Ist das nicht gewaltig? Wir haben Gott nie gesehen, ich habe ihn nie gesehen. Und doch gibt Gott den Auftrag, predige, gehe hinaus mit dieser Botschaft. Es ist der räumlich und zeitlich weiteste Auftrag, der uns gegeben ist. Denn der Jesus sagt uns, und das sagt er uns Menschen, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Auftrag Jesu an uns alle. Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, sagt der Jesus, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Also hier ist deutlich formuliert, der Auftrag an uns ist es, dieses Evangelium weiterzugeben. In Römer 1 schreibt Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium. Das war sein Auftrag. Gehe hinaus in alle Welt und predige dieses Evangelium vom Reich Gottes, das Menschen retten kann. Jetzt haben wir gehört, dieses Wort, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Das soll eigentlich unsere Leidenschaft sein. Etwas, was wir in besonderer Weise tun wollen, was wir machen können. Eine schöne Anleitung fand ich im Alten Testament in der Geschichte von der Königin von Saba. Und da wird das so schön beschrieben, da heißt es, und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Da frage ich mich, warum bringt die Königin diesem reichen König Salomo, der unglaubliche Schatzkammern hatte, der hatte so viel Gold, wenn wir das sehen würden, da würde uns fast das Herz stehen bleiben. Und so viele Diamanten, alles hatte der, war unglaublich reich. Und jetzt bringt diese Königin ihm noch 120 Zentner Gold. Ich habe noch nie so viel Gold auf einem Haufen gesehen. Aber das hat die einfach so bei ihrer Reise mitgebracht. Ist das nicht gewaltig? Da fragt man sich, warum muss man diesem reichen König noch mehr Gold hinbringen? Das ist doch eine Frage. Aber wir sehen hier in dieser Geschichte, wie Salomo dann reagiert beim Abschied. Und da heißt es, und der König Salomo gab der König von Saba alles, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König mitgebracht hatte. Ist das nicht gewaltig? Jetzt fängt der König an zu schenken. und er gibt noch mehr Gold oder was auch immer, viel, viel reichlicher, als sie mitgebracht hat. Und sie hatte ja schon unglaublich viel Gold mitgebracht. Und das ist ein Bild auch für uns. Wir sollen Schätze sammeln für den Herrn Jesus und die geben wir ihm ab, wenn wir bei ihm ankommen. Und was macht er? Er wird uns daraufhin unvorstellbar reich beschenken. So reich, dass die Sprache nicht ausreicht, um das angemessen ausdrücken zu können. Und darum lesen wir, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Das wird die Antwort des Herrn Jesus sein. Wenn du Schätze für ihn sammelst, du wirst unglaublich viel mehr bekommen. Das können wir an dieser Geschichte der Königin von Saba rechnen. Jetzt möchte ich auf einen Gedanken aufmerksam machen, das ist keine Werkgerechtigkeit, dass wir sagen, wenn wir jetzt viel arbeiten für den Herrn Jesus, dann kommen wir dadurch in den Himmel. Das stimmt überhaupt nicht. In den Himmel kommen wir nur dadurch, dass wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertrauen. Dass wir sagen, hier bin ich, Herr, mit meiner Schuld. Ich bitte dich, vergib mir, nimm mich an und schenke mir deinen Himmel. Und das können wir heute auch tun. Wer noch nicht weiß, dass er in den Himmel kommt, wer diese Gewissheit nicht hat, der sollte heute zurückbleiben und dieses Geschenk vom Herrn Jesus annehmen. Das geht sehr einfach und das kann jeder tun, schon Kinder können das tun. Aber dann, nachdem wir den Himmel geschenkt bekommen haben, dann sagt der Jesus uns die Botschaft, jetzt geht raus und sammelt euch Schätze für den Himmel. So ist das gedacht. Und ich staune manchmal, wie Menschen das von ganz alleine erkennen. Denen muss man das gar nicht sagen. Da war ein kleines Mädchen und die hatte eine Kinderbibel bekommen und hat in der Kinderbibel gelesen, diesen Satz von Herrn Jesus. Und wer einem dieser Geringsten auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, dem wird es nicht ungelohnt bleiben. Das hatte das kleine Mädchen gelesen. Was macht sie? Sie setzt das gleich um. Sie rennt in die Küche, holt ein Glas Wasser und geht auf die Straße und will das jemandem geben. Aber da war keiner. Nun rennt sie weiter mit dem Wasser bis zum Waldesrand und da kommt ihr gerade ein junger Mann entgegen. Denkt sie, das ist genau der richtige Ding und rennt auf den jungen Mann zu und sagt, trink dieses Wasser im Namen Jesu. Und der sagte, meine Güte, hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich Wasser im Namen Jesu trinken soll. Der war ganz überrascht darüber. Aber er hatte gerade Durst und er trank das Wasser. Dann nahm das Mädchen das leere Glas, ging nach Hause, stellte es in die Küche ab und das war's. So hatte sie den Auftrag Jesu erfüllt, oder? Ganz klar. Hat das gelesen, hat das sofort umgesetzt. Kinder sind manchmal ganz gewaltig in dem, was sie tun. Es vergingen viele Jahre. Das Mädchen hat den Beruf einer Krankenschwester erlernt und arbeitete dann in einem Krankenhaus. Und eines Tages wird dort ein Mann eingeliefert und der kommt mit seiner Tasche und als erstes packt er eine Bibel aus und legt die auf den Nachttischschrank. Und das beobachtet die Krankenschwester und da fragt sie ihn, das kommt nicht so häufig vor, dass hier jemand im Krankenhaus eine Bibel mitbringt, aber sie haben die gleich ausgepackt. Sagen Sie mal, sind Sie gläubig? Ja, sagt er. Ach, sagt er, die Krankenschwester, mich interessiert das mal. Wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Oh, sagt er, das liegt schon etliche Jahre zurück. Ich als junger Mann, ich sah keinen Sinn mehr im Leben und ich habe einen Strick genommen und wollte mein Leben im Wald beenden. Und da kommt auch so ein kleines Mädchen auf mich zu und sagt, gib mir ein Glas Wasser und sagt, trink das Wasser im Namen Jesu. Das hat mich also dermaßen umgehauen, dieser Satz von dem kleinen Mädchen. Ich habe mir daraufhin eine Bibel gekauft und dann wollte ich mehr darüber wissen. Und ich fand dann zu Jesus. Ist das nicht gewaltig, wie jemand etwas umsetzt und wie Gott reiche Frucht schenkt? Sogar, dass ein Mensch, der dem Leben ein Ende machen wollte, den Himmel findet. Ich möchte eine zweite Geschichte erzählen. Vor einiger Zeit bekam ich einen Anruf von einer Frau aus der Nähe von Gießen. Ich kannte sie nicht und sie kannte mich offenbar auch nur von CDs oder so. Und sie sagte, mein Vater, der ist schon über 80 Jahre alt, aber er glaubt immer noch nicht und ich habe Sorge, dass er verloren geht. Können Sie mal mit ihm sprechen? Ich sage, ich kann das gerne versuchen, aber ich kann ja auch nicht garantieren, dass dann jemand zum Glauben kommt. Ich sage, ich will es gerne machen, geben Sie mir die Telefonnummer. Dann rief ich dort an und dann meldet sich dort einer mit dem Namen Ottokar. Der war schon über 80 Jahre alt und an der Stimme, wie er sprach, erkannte ich sofort, das war ein Landsmann von mir, also auch ein Ostpreuße. Dann habe ich ihn gefragt, ich sage, ob er auch noch Ostpreußisch sprechen kann. Ja, und da fing er an, in Ostpreußisch zu reden. Und dann habe ich das auch so darauf reagieren können. Ich bin nämlich in Ostpreußen geboren und bin, solange wir dort waren, bis ich in der zweiten Schulklasse war, habe ich nie ein Wort Hochdeutsch gesprochen. Ich habe nur Ostpreußisch platt gesprochen. Und so haben wir uns gleich in flottem Ostpreußisch unterhalten. Das hätte ein anderer gar nicht so gut verstehen können, aber wir haben uns gut verstanden. Und dann endlich kam ich darauf, auf die CDs, die die Tochter ihm gegeben hatte. Und ich sage, ob er die denn gehört hat. Ja, sagt er, die habe ich gehört. Ich sage, und wie ist das? Hat das, ob es ihn angesprochen hat? Und ob er meint, dass das auch etwas für ihn wäre. Ja, sagt er, das habe ich mir überlegt und ich finde das in Ordnung. Ich sage, dann machen wir Folgendes jetzt. Wir werden zum Herrn Jesus beten und dann werden wir das Leben ihm übergeben und dann haben Sie die Gewissheit, dass Sie auch in den Himmel kommen. Das hat er gemacht. Aber er war ganz erstaunt, obwohl die Tochter mir gesagt hatte, das wird gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht sein. Aber wir hatten so eine offene Tür, weil wir durch das Ostpreußische Platt uns so einig waren. Und so hat er den Herrn Jesus angenommen. Und erstaunlich war, eine Woche später ruft er mich an und da sagt er, ich weiß jetzt, ich habe nicht umsonst gelebt. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Und ich habe jetzt eine große Veränderung erlebt durch Christus. In einer Woche, stellen wir uns das vor. Vieles muss ich in meinem Leben noch ordnen. Das waren Sätze, die ich nie vergessen werde, wie er das so sagte. Und dann erzählte er mir so aus seinem Leben, er war so ein Hobbydichter und er hat 17 Ordner voller Gedichte geschrieben. Über die Landwirtschaft in Ostpreußen, über die Wälder und alle möglichen Dinge. Aber es kam nichts über Gott vor. Und das hat sich dann geändert. Er fing dann an, auch Gedichte über Gott zu schreiben. Aber was mich sehr bewegt hat, er hat sofort gespürt, dass er errettet worden ist durch den Herrn Jesus und hat sich überlegt, wie kann ich in meinem Umfeld andere auch für Jesus gewinnen. Und das hat er ganz zielgerichtet gemacht. Er hatte einige CDs von mir und die hat er weitergegeben. Und dann war zunächst die Eva, hat er mir erzählt, ich habe der Eva, das war eine Bekannte von früher, wo die Ehepaare noch bald gelebt haben, haben sie Kontakte gehabt. Und sie sagte, ich habe der Eva schon mal eine CD geschickt. Ruf doch mal an, vielleicht öffnet sie sich auch für Jesus. Und dann habe ich dort angerufen und ich sage, ich habe Ihre Telefonnummer von dem Ottokar bekommen. Und wie ist das eigentlich? Haben Sie das gehört? Ja, sagt sie, das habe ich gehört. Das hat mich auch angesprochen. Boah, ich sage, das ist ja prima. Ich sage, dann wollen Sie sicher auch in den Himmel. Sagt sie, ja. Ich sage, dann machen wir das gleich jetzt hier am Telefon fest. Und das hat sie auch gemacht. Und so hatte der Ottokar einen Menschen für Jesus gewonnen, obwohl er gerade erst vor kurzem zum Glauben gekommen war. Es dauert nicht lange, da ruft er mich wieder an und er sagte, ich habe da noch meine Friseurmeisterin, die Gerda, die müssen wir auch noch erreichen. Ich sage, unbedingt. Ja, sagt er, ich habe da schon mal eine CD weitergegeben, aber jetzt wäre gut, wenn du mit ihr sprichst. Na gut, sage ich, ich werde es versuchen. Ich rufe dort bei der Gerda an, aber er sagte mir gleich, ich habe eben mit ihr telefoniert, wenn du jetzt gleich anrufst, dann bist du gewiss, jetzt ist sie zu Hause, jetzt ist sie da. Also ruf mich doch gleich an. Ich sage, das mache ich. Nur ich mache den Versuch, Ich sage, ich habe Ihre Telefonnummer von Ihrem Ottokar bekommen, der zu Ihnen zum Haareschneiden immer kommt. Und da fing sie gleich an und sagte, wissen Sie, ich habe so viele Probleme, ich komme schon gar nicht damit zurecht. Oh, ich sage, das ist nicht schlimm. Ich kenne einen, der ist zuständig für alle Probleme. Ja, wer ist das denn? Ich sage, das ist Jesus. Man muss nur zu ihm kommen, dass wir ihn einspannen in die Probleme, die wir haben. Und so war das dann auch. Wir haben dann lange miteinander gesprochen. Und dann, ich sage, wenn Sie zu diesem Jesus kommen, gewinnen Sie alles. Und so war das ein Gespräch, ungefähr eine Stunde, nachdem ich das auch erklärt habe, wie das geht. Und dann war sie bereit, ihr Leben dem Herrn Jesus abzugeben. Und am Ende waren wir damit fertig. Wie ich später erfuhr, hat sie auch einen gläubigen Kreis gefunden und wächst gut im Glauben weiter. Aber dann rief ich ja, wie zugesagt, den Ottokar an. Er sagte, ich habe schon gewartet auf dich. Das hat ja so lange gedauert. Ja, ich sagte, das war ja eine lange Geschichte und das hat auch Zeit gebraucht, bis sie den Herrn wirklich fand. Ja, so war diese Geschichte mit dieser Frau. Dann eines Tages ruft er mich wieder an und sagt, ich habe da noch einen Kollegen. Kannst du den auch mal anrufen? Ich sage, wir haben ja jetzt schon eine gute Methode gefunden. Er gibt die CDs weiter. Die Leute sind vorgewärmt. Und dann meinte er, ich könnte ja dann mit den Leuten sprechen. Und das hatte sich ja schon inzwischen gut bewährt. Und so rief ich dort auch an, als ich dann die Telefonnummer von ihm bekam. Aber ich war gerade in der Vorbereitung für eine Reise, dass ich gleich wegfahren wollte. Ich hatte die Frau am Telefon und ich sagte, dass ich mich wieder melden werde, wenn ich zurück bin. Und dann war das okay. Aber dann war sie schon so angesprochen, dass sie mich angerufen hatte, als ich schon gerade von der Reise zurück war. Und dann war das so, wir sprachen dann über das Evangelium. Der Mann war damit dazugekommen, das war ein früherer Kollege von ihm. Dann haben wir darüber gesprochen und dann waren wir so weit, dass wir ein Gebet sprechen wollten, um das Leben dem Herrn Jesus abzugeben. Und dann sagte die Frau, ja, unser Sohn, der hat mitgehört, kann der auch gleich mitbeten? Das ist auf jeden Fall. Und dann haben wir in diesem Gebet, kamen drei Menschen zu Jesus. Ist das nicht großartig? Drei Menschen. Das war so gewaltig, kann man sich nur drüber freuen. Er hat also in seinem Leben, das er noch hatte, mindestens 5 Leute nach dieser Methode zu Jesus führen können. Das war gewaltig. Dann wurde er plötzlich krank. Da rief er mich an und sagte, du Werner, es geht jetzt nach Hause. Ich freue mich schon auf den Himmel, auf die große Hochzeitstafel beim Herrn Jesus, wenn wir dort Platz nehmen werden. Und ich weiß, ich werde auch dabei sein. Ich sage, wunderbar. Ich sage, dann beten wir noch zusammen. Dann haben wir zusammen gebetet. Das war ein Abschiedsgebet zum Himmel. Der wusste, er geht jetzt zum Himmel. Dann haben wir gebetet. Er sagt, wir haben uns nie gesehen hier auf der Erde. Wir haben aber zusammen wirken können für den Herrn. Und wir werden uns in der Ewigkeit an der großen Hochzeitstafel beim Herrn Jesus wiedersehen oder überhaupt erstmal sehen. Das war die Geschichte von Ottokar. War unglaublich beeindruckend, wie dieser Mann 5 Leute mindestens auf diese Weise dem Herrn Jesus mitgebracht hat. Und ich dachte so, ist das nicht eine großartige Sache, wenn wir uns selbst auch so ein Ziel setzen für unser Leben, dass wir 5 Leute zum Herrn Jesus bringen, das wäre doch gewaltig. Und das sind die Schätze, die wir im Himmel sammeln. Wir sehen an diesen Beispielen, wie das geht, wie man Schätze im Himmel sammeln kann. Aber jetzt kommt die große Frage, wie bewertet das der Jesus, dass wir solches tun? Nun, da müssen wir zunächst erstmal aus der Bibel erkennen, im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Das gab es nur im Kommunismus, aber auch nur auf dem Papier, denn da gab es die größten Unterschiede. Und viele von euch kommen ja gerade aus dem Bereich und ihr wisst, wie das da so ausgesehen hat. Im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Und das erfahren wir durch den Herrn Jesus. Er sagt, wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also es gibt einen Größten im Himmelreich, aber es gibt auch einen Kleinsten. Und davon spricht Jesus in Lukas 7, Vers 28. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Aber der Kleinste ist im Reich Gottes noch größer als er. Also da ist von einem Kleinsten die Rede. Da haben wir die ganze Spanne, der Größte und der Kleinste. Also diese beiden Plätze sind schon vergeben. Wo ist unser Platz? Irgendwo dazwischen. Und wo der da sein wird, in dem dazwischenliegenden, das liegt daran, wie wir die Schätze im Himmel sammeln. Der Jesus spricht von der Frucht, die wir sammeln, der Lohn, der wird in Frucht ausgedrückt. Und der Jesus sagt in den Seligpreisungen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Was wir hier auf Erden tun, wird uns reichlich belohnt werden. Das ist also angesagt. Und er sagt weiter, freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Das ist doch ein schöner Anreiz, dass Jesus uns lohnen wird. Und in Johannes 4 lesen wir, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Das heißt, wir leben in einer Erntezeit und können ernten. Wir ernten Menschen für den Himmel. Ist das nicht großartig? Wir können Menschen gewinnen für den Himmel. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfanget. Das sagt der Apostel, um uns zu ermahnen, dass wir den vollen Lohn bekommen. Der Jesus sagt in Offenbarung 22, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jedem zu geben, wie seine Werke sind. Jetzt wollen wir uns noch einmal die Lohnprinzipien anschauen. Das ist ja das Schöne an der Bibel, es wird alles, was wir wissen wollen, steht auch in der Bibel. Wir müssen nur suchen, dann finden wir das. Und ich habe 6 Prinzipien gefunden, wie die Lohnzahlung beim Herrn Jesus aussehen wird. Das erste Prinzip habe ich einmal genannt, das Proportionalitätsprinzip. Das heißt, genau so viel, wie wir gearbeitet haben, so viel werden wir auch entlohnt. Das ist ja auch ein ganz normales Prinzip, das kennen wir auch. Wer 10 Stunden arbeitet im Tagelohn, der bekommt 10 Stunden mal Stundenlohn, das ist der Lohn, den er bekommt. Dieses Prinzip kennt Jesus auch. Wenn du fleißig bist und viel für den Herrn arbeitest, kannst du auch viel erwarten. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das der Jesus uns sagt. Es steht sogar in 2. Korinther 9, Vers 6, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein schönes Prinzip, kann man ganz leicht verstehen, ist gar nicht kompliziert. Wer viel arbeitet, kriegt auch einen großen Lohn. Und wer kärglich sät, na dann kommt auch nur was Kärgliches raus. Dieses Prinzip finden wir auch in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und da heißt es, der Erste trat herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Wir sehen, der Lohn ist groß und dann kommt der zweite Knecht, der hatte 5 Pfund erwuchert und er sagt ihm, du sollst herrschen über 5 Städte. Auch hier sehen wir wieder das Proportionalitätsprinzip. Der eine hatte 10 Pfund erwuchert, er herrscht über 10 Städte, der andere 5 und er herrscht über 5 Städte. Jetzt kommen wir zum zweiten Prinzip, es sind also neue Prinzipien. Die Fruchterwartung geschieht nach dem Maß der anvertrauten Gaben. Da lesen wir Lukas 12, Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, bei dem wird man umso mehr fordern. Der Jesus hat uns bestimmte Gaben anvertraut. Die sind unterschiedlich und das kommt aus, in dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern zum Ausdruck, dass wir unterschiedliche Gaben haben und da wird auch unterschiedlich es von uns verlangt. Also es geht sehr gerecht zu bei unserem Herrn. Und da ist von drei Knechten die Rede, der eine hatte 5 Zentner bekommen, der andere 2 und ein anderer 1 Zentner. Und wir sehen, dass sie unabhängig davon, wie intelligent sie sind, ob sie arm oder reich sind, es wird gemessen an den Pfunden, die sie eingesetzt haben. Derjenige, der 5 Zentner erhalten hat, hat 5 weitere hinzugewuchert. Der andere, der 2 Zentner erhalten hatte, hatte 2 dazugewuchert. Also man könnte sagen, jeder hat den Einsatz verdoppelt. Aber obwohl sie unterschiedlich viel erwuchert haben, sagt der Jesus in seinem Urteil beiden das Gleiche. Er sagt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das ist also wunderbar, wer weniger hat und das auch eingesetzt hat, kriegt den gleichen Lohn. Das ist großartig, wie der Herr das macht. Jetzt kommen wir zu einem dritten Prinzip. Gott handelt gerecht, aber großzügig. Er bringt etwas zusammen, was wir nicht gut hinkriegen, gerecht und großzügig zu sein. Er hatte ja dem ersten Knecht gesagt, ich will dich über viel setzen. Was hat dieser Knecht gesagt? Dafür für einen Nachteil, wenn er dem anderen großzügig ist. Doch überhaupt nicht. Das ist doch ganz egal. Jeder bekommt das, was ihm zugesagt ist. Und die immense Großzügigkeit beim Lohn, wiederhole ich nochmal, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. So wie wir das vorhin auch schon bei Salomo gehört haben. Und der König Salomo gab der Königin von Saba mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Der Herr gibt also ein reich geschütteltes und vollgerütteltes und geschütteltes Maß. Die Worte fehlen hier, um das angemessen auszudrücken, diese Großzügigkeit des Herrn. Jetzt kommt ein viertes Prinzip, das nicht so leicht zu verstehen ist. Das ist nämlich der Unterstützer der Arbeit, bekommt denselben Lohn, der in die Arbeit geht. Das ist auch ein merkwürdiges Prinzip. Also der Pastor bekommt den Lohn eines Pastors. Ein Kirchenarchitekt bekommt den Lohn eines Kirchenarchitekten. Ein Evangelist bekommt den Lohn eines Evangelisten. Und ein Gemeindeältester bekommt den Lohn eines Gemeindeältesten. So könnten wir fortfahren. Ein Missionar bekommt den Lohn eines Missionars. Aber jetzt kommt die Überraschung. In Matthäus 10 sagt Jesus etwas über denjenigen, der solch einen Menschen beherbergt, der ihm also nur ein Bett zur Verfügung stellt und morgens noch ein Frühstück. Also nur, der geht gar nicht raus, sondern der beherbergt den nun, der unterstützt die Arbeit. Und davon sagt Jesus in Matthäus 10, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Hier merken wir etwas von der Großzügigkeit Jesu, weil du einen beherbergt hast, einen Propheten oder Missionar oder was auch immer, der bekommt ganz klar seinen Lohn. Aber du, die ihm ein Bett zur Verfügung gestellt hast, kriegst denselben Lohn. Ist das nicht glaub? Ist das unwahrscheinlich, ja, was der Herr tut? Er schenkt immer aus seinem Reichtum. Ist jetzt derjenige, der Missionar oder der Prophet, benachteiligt worden dadurch? Nein, er hat genau den Lohn bekommen, was für einen Propheten angemessen ist und für einen Missionar. Aber der Herr ist so großzügig und sagt, sollst du auch haben, weil du ihm Gastrecht gegeben hast. Also halten wir fest, im Reich Gottes bekommt der Unterstützer der Arbeit den gleichen Lohn wie derjenige, der die Arbeit vor Ort ausführt. Das ist ein neues Prinzip, das kennen wir nicht. Und jetzt kommen wir noch zum fünften Prinzip. Wer gar nicht arbeitet, der wird auch noch bestraft. Das ist merkwürdig. Das kennen wir nicht, dieses Prinzip. Es ist nicht so, dass der, der nicht arbeitet, nicht nur keinen Lohn bekommt, sondern er wird auch noch bestraft. Da heißt es nämlich in Lukas 19, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der schon 10 Pfund hat. Der hatte nämlich nicht gearbeitet. Wer da hat, dem wird gegeben, von dem aber, der nicht hat, wird auch genommen, was er hat. Und jetzt kommen wir noch zum sechsten Prinzip. Das ist ein sehr schwieriges Prinzip. Das müssen wir aber auch zur Kenntnis nehmen, denn das lehrt uns die Bibel. Wer überhaupt nicht wirkt im Reich Gottes, geht ewig verloren. Wer sagt, das interessiert mich alles nicht, was soll ich da irgendwie mich einsetzen für Jesus, der geht verloren. Und das sehen wir hier bei dem dritten Knecht, bei den anvertrauten Zentnern. Und da sagt der Herr, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du das Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiedergenommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der schon 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, was er nicht hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Was ist das für ein Ort, wo Heulen und Zähneklappen ist? Das ist die Hölle. Man kann also, wenn man gar nicht wirkt, lebt man sehr gefährlich. Und davor will der Herr uns warnen, von diesem Prinzip. Jetzt kommen wir noch zu einer wichtigen Frage. Welcher Art sind eigentlich die himmlischen Schätze, die da vergeben werden? Was werden wir da bekommen? Da stellen wir zunächst einmal fest, wir haben alle, wenn wir uns für den Herrn Jesus entscheiden, eine ewig bleibende Heimat bei ihm. Es ist der Ort, wo Jesus ist, wo Gott ist. Wir werden Gott und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Da haben wir doch alles. Es ist der Ort der ewigen Liebe, wo wir geliebt werden. Es ist der Ort der ewigen Freude. Es ist der Ort ohne Sünde. Und darum gibt es dort weder Krankheit noch Leid noch Tod. Es ist der Ort der Herrlichkeit und der Vollkommenheit. Und die Bibel sagt uns in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das ist so gewaltig, was der Herr uns zusagt, wenn wir uns im Glauben für ihn entscheiden und mit ihm gehen. Und haben wir hier den Eindruck, dass uns irgendetwas mangelt? Überhaupt nicht. Vollkommene Freude, vollkommene Liebe, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und so stelle ich die Frage, kann man da noch etwas draufsetzen? Ist das möglich? Und die Bibel sagt uns da, dass im Himmel wie die Lohnzahlung aussieht. Und ich möchte einige Aspekte da uns nennen. Zunächst einmal der Leitungsaspekt. Ich sagte schon, im Himmel gibt es keine Gleichmacherei. Innerhalb der Engelswelt gibt es Rangstufen. Michael ist einer der größten. Dann ist die Rede von Seraphim und Cherubim. Es gibt also abgestufte Leitungsfunktionen in der Engelswelt. Und das wird auch bei uns sein. Wir werden unterschiedliche Herrschaftsfunktionen einnehmen, dadurch, wie viel wir für den Herrn gewirkt haben. Das ist eine besondere Auszeichnung, die der Herr uns schenkt. Weiterhin kommt hinzu, dass wir einen neuen Namen bekommen werden. Keiner von uns wird mehr so heißen, wie wir hier auf der Erde geheißen haben. Wir bekommen einen neuen Namen. In Offenbarung 2,17 steht, auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Wir bekommen einen neuen Namen und dieser Name wird genau unser Wesen widerspiegeln, wer wir sind. Das wird sehr genau treffend sein. Und dieser Name wird uns natürlich auch ehren. Das hat eine Bedeutung vor Gott, welchen Namen wir haben. Und ich möchte noch einen dritten Aspekt nennen, das sind die Krone. Die Schätze im Himmel werden durch Kronen ausgedrückt. Wir kennen das aus der Zeit der Kaiser und Könige, die alle ihre Kronen getragen haben. Im Mittelalter wurden die Kaiser vom Papst gekrönt, Karl der Große in Rom durch Papst Leo III. Am 25.12. im Jahr 800. Napoleon setzte sich in Gegenwart des Papstes am 2. Dezember 1804 in Paris die Krone selber auf, weil er sagte, was brauche ich hier im Papst, das mache ich selber. Aber die Krone war ein wichtiges Symbol für die Herrschaft. Wer die Krone auf hatte, das war der Regent. Alle Kronen, die man in dieser Welt tragen, die hier in dieser Welt getragen werden, werden nur für eine bestimmte Zeit getragen. Dann sterben die Herrscher und dann kommen sie in den Panzerschrank oder sonst irgendwo hin. Die Kaiser und Könige hatten sie meistens bis zum Lebensende und dann war das alles vorbei. Wir kennen andere Kronen von den Schönheitsköniginnen und es gibt Bierköniginnen und Blütenköniginnen und wir haben ja tausenderlei Königinnen auch erfunden. Und das gilt meistens nur ein Jahr, dann wird wieder eine neue Königin gewählt. Dann ist diese Ehre der Blütenkönigin oder Honigkönigin, was es auch gibt, dann einfach vorbei. Nun, diese Kronen, die Jesus gibt, sind von anderer Art. Sie sind ewig gültig. In alle Ewigkeit werden wir diese Kronen tragen. Sie werden also niemals Bedeutung verlieren. Das sind die Kronen im Himmel. Alle Kronen, die Menschen im Himmel tragen, werden auf der Erde erworben. Also das, was wir hier für den Herrn Jesus tun, bewirkt die Krone im Himmel. In Offenbarung 2, Vers 10 heißt es, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es gibt verschiedene Kronen. Wer treu ist dem Herrn bis zum Tod, der bekommt die Krone des Lebens. In 1. Timotheus 6, 12 sagt Paulus, ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist. Ergreife die Krone der Gerechtigkeit, die für dich bereit liegt. Die Krone der Gerechtigkeit bekommt jeder, der den Herrn Jesus annimmt. Heute kannst du so reich werden, indem du dir diese Krone abholen kannst. Indem du dein Leben abgibst bei dem Herrn Jesus und sagst, ich habe erkannt, wer du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Retter, ich möchte nicht verloren gehen, für die Hölle bin ich mir zu schade, ich möchte bei dir im Himmel sein. Wenn du das erkannt hast, dann komme und mach das fest. Und dann bekommst du die Krone der Gerechtigkeit. Das ist eine ewige Krone, die nie vergehen wird. Das ist so gewaltig, womit der Herr uns beschenkt. Und wenn du die Krone der Gerechtigkeit bekommen hast, dann schickt dich der Herr hinaus und sagt, jetzt wirke mit deinem Leben, wuchere damit, damit du einen großen Lohn dazu bekommst. So sind wir alle aufgerufen, diejenigen, die noch nicht den Herrn angenommen haben, dass sie heute kommen, zurückbleiben und die Krone der Gerechtigkeit in Empfang nehmen. Und die verleiht der Herr Jesus jedem, der zu ihm kommt und das Leben bei ihm festmacht. Wenn du diese Krone nicht hast, dann musst du wissen, dann gibt es nur die Verlorenheit und das wünschen wir keinen. Und das ist der Grund, warum wir solche Veranstaltungen machen. Ja, der Jesus hat einen großen Berg von Kronen noch bereit, die er weitergeben will an solche Menschen, die sagen, ich möchte sie haben. das genügt. Wenn du sagst, ich will auch zu dem Herrn gehören, ich möchte bei ihm im Himmel sein, dann hole dir heute diese Krone ab. Und garantiere dir, jeder, der da kommt, bekommt sie auch. Weil der Jesus gesagt hat, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich schenke euch die Krone. Und so sind wir eingeladen, in den Himmel zu buchen, damit wir in diese Spur hineinkommen, die in die ewige Herrlichkeit führt. Komme gleich dort in den Raum da hinten, wir haben viel Platz, es können viele kommen gleichzeitig. Und wenn du merkst, in meinem Leben habe ich kaum Frucht, dann darfst du auch kommen, dann werden wir dafür beten, dass der Herr dir die Möglichkeit schenkt, viel Frucht zu wirken. Und der Ottokar war uns ja ein schönes Beispiel, wer da das gemacht hat. Ich hatte ihm nie davon gesagt, du musst jetzt arbeiten für den Herrn. Der hat ja selbst erkannt, ich bin errettet, jetzt möchte ich auch andere dazu holen. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn das jemand selbst erkennt, dass er das tun kann. Und so lade ich jetzt gleich ein zum Gespräch. Wer noch nie den Herrn angenommen hat, der kommt in den neuen Status, ein Kind Gottes zu sein und bekommt die Krone der Gerechtigkeit. Es lohnt sich also zu kommen. Gehe nicht daran vorüber, tu es heute. Wir wissen nicht, ob wir die nächste Chance nochmal wieder haben. Mache dich auf den Weg zu diesem Jesus. Ich werde mit dir beten, das festmachen. Und dann gehst du fröhlich nach Hause. Du hast den Himmel gefunden, du hast Jesus gefunden, du hast alles gefunden. Reicher kann man in dieser Welt nicht werden. Werde so reich, wie es nur geht. Die Kinder Gottes sind die reichsten Bürger dieser Welt. Wisst ihr übrigens, wer der reichste Mann in Braunschweig ist? Das bin ich. Ich bin der reichste Mann. Ich habe den Himmel geschenkt bekommen. Aber ich kann euch sagen, ich bin nicht der einzige Reiche. Es gibt noch mehrere Reiche in Braunschweig. Aber ihr, wo auch ihr herkommt, aus Feldheim oder aus Nachbarorten, kommt zu diesem Jesus und werdet unermesslich reich. Hier und heute ist das von Jesus zugesagt. Gehe daran nicht vorüber, sondern mache das fest. Der Jesus verspricht dir die Ewigkeit heute, wenn du kommst. Und wenn du willst und dem Herrn Frucht bringen willst, kannst du auch kommen, dass wir darum beten, dass der Herr dir viele Gelegenheiten gibt, Frucht der Ewigkeit zu wirken. Wir wollen dem Herrn danken, dass er uns so großartig einlädt und einen so großartigen Lohn für uns bereithält. Dafür wollen wir ihm danken, besonders aber für den Ruf, dass er uns ruft, dass wir zu ihm kommen sollen.